Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
Willkommen an euch da draußen zum SAZ Sport Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der heutigen Folge geht es um die vielleicht nachhaltigste Outlet-Story der Schweiz. Mein Gast ist ein Mann, der als kleiner Bub mit 11 Jahren und ersten Ersparnissen einen kleinen Laden eröffnet hat. Heute führt er ein stationäres Geschäft mit 50.000 Artikeln, größtenteils aus dem Bereich Sport, am Firmensitz in Spiez bei Bern und das auf 2.500 Quadratmetern. Das soll eine echte Antwort auf die Überbestände der großen Marken in der Branche sein. Toni Kurz, Gründer von Outlet King, einem Familienunternehmen, sagt von sich selbst: Ich bin kein CEO, ich bin Innovator, ich löse Probleme. Wie seine Strategie aussieht und was das Ganze mit Mut zu tun hat, das hören wir gleich. Und jetzt sage ich: Hallo Toni, herzlich willkommen hier bei uns. Ich bin schon sehr gespannt auf das Gespräch.
Hallo Florian, richtig gut darf ich hier dabei sein und was für ein Intro, da fühle ich mich gleich geehrt ein bisschen.
Das ist doch schön, schöner Start. Du, Toni, ich möchte dein Zitat von vorhin nochmal aufgreifen. Du sagst: Ich bin kein CEO, ich bin Innovator, ich löse Probleme. Was genau meinst du damit, weil du bist ja faktisch CEO, ne? Das kann man ja schon sagen.
Ja, irgendwo auf der Visitenkarte oder wenn man auf dem LinkedIn-Profil schaut, dann steht da schon irgend so ein Titel. Ich gehe aber viel so an Anlässe und dann schreibe ich irgendwo eben Innovator hin. Und dann so, ja, was ist denn deine Aufgabe? Weil ich halt die, sicher als klassischer CEO, das kommt auch immer unser Team zu spüren über, ein bisschen, ich sag mal, nicht der Gängige bin. Ich bin nicht der Prozessler. Ich bin nicht der jedes Ding ins Detail gut übergibt. Für das habe ich ein richtig cooles Team. Das hilft, meine innovativen Ideen in eine Form zu packen, dass dann auch die Power auf den Boden gebracht werden kann. Und das ist mega wichtig, weil ohne das ganze Team drumherum wären meine innovativen Ideen oder das vernetzte Denken, das ich in der digitalen Welt habe mit Online-Marktplätzen und vielleicht Warenströmen und dem Retail, unserem Kernstück, wäre gar nichts wert. Deswegen so, hey, ich bin Innovator, kein CEO, aber weil ich teilweise die CEO-Aufgaben nicht gut mache, habe ich dort ein Team, das mich mega unterstützt, für ja diese Ideen und Innovationen auf den Boden zu bringen.
Ja, und welche Probleme löst du denn?
Wir haben als Familie vor 12 Jahren das Unternehmen und Outlet King aufgebaut, gestartet. Und dort war eigentlich dazumals das größte Problem noch nicht so groß wie heute. Das sind sicher Online-Retouren und Überbestände, wo wir einfach gemerkt haben, hey, es ist immer wieder eine Challenge für weltweite Marken, ihre Überbestände, ihre Sortimente von älteren Saisons oder eben auch Retouren vom E-Commerce oder sonstige Retouren mit Consignment-Deals, mit speziellen Flächen, mit teilweise auch Fehllieferungen. Es passieren ja überall, wo gearbeitet wird, passieren auch Fehler. Und dort haben wir einfach gemerkt, da braucht es einen Kanal, der kontrolliert ist, der nicht gegen die Marken und eigentlich im Grundsatz nicht gegen das ganze Sportuniversum dagegen ist, aber halt trotzdem funktionieren muss wie ein klassischer Discounter, deswegen Outlet King. Und dort probieren wir eben das auch, was du vorhin gefragt hast, Florian. Wir haben ein Problem erkannt, dass diese Waren da sind und wir probieren eine Lösung zu erschaffen für Weltmarken, Marktplätze und andere Sporthändler, mit denen Überbeständen oder Problembeständen eine kontrollierte Lösung zu finden. Und für das, ja, haben wir Outlet King jedes Jahr ein bisschen weiterentwickelt und sind heute noch dran, immer wieder. Uns fast, man muss sich ja heute fast jedes Jahr neu erfinden, um irgendwie oder noch schneller, um irgendwie am Ball zu bleiben. Und da geben wir uns immer Mühe. Manchmal kommt's gut und manchmal kommt's weniger gut.
Gleich zu Beginn eine kurze Unterbrechung. Es geht auch gleich weiter, keine Sorge. Es ist aber wichtig, euch über unsere neueste Konsumentenstudie zu informieren, und zwar den Consumer Report 2025, die Running-Branche DACH. Der liefert euch Market Insights zu dieser Sportart inklusive Trailrunning. Wir haben dort wirklich spannende Antworten erhalten zu Laufausrüstung, Laufmotivation, Marken, Shoppingkanälen, Nachhaltigkeit etc. von über 5000 Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für weitere Infos geht auf die Seite von Market Media 24, unserem Marktforschungspartner, auf marketmedia24.de/shop, klickt auf den Button Sport und dann auf das entsprechende Cover. Möglich ist es übrigens auch, eine sogenannte Enterprise Edition zu bestellen. Die besteht aus der klassischen Layout-Version, enthält aber auch ein Excel-Sheet mit sämtlichen Ergebnissen. Es war uns leider nicht möglich, alle Ergebnisse in die Layout-Version zu packen. Dann wären es statt der über 100 Seiten wahrscheinlich 200 gewesen und die Studie wäre dann einfach zu lang. Das heißt, es gibt zum Beispiel auch Marken, die wir abgefragt haben, die wir in die Layout-Version reinnehmen konnten, aber auch einige, die wir leider nicht berücksichtigen können. Diese sind dann eben in diesem Excel-Sheet auch aufgelistet mit den entsprechenden Einschätzungen und Bewertungen der Konsumenten. Bei Fragen, bei Unklarheiten meldet euch jederzeit gerne bei mir unter bergener@saz.de. Ich kann euch die Studie wirklich nur sehr ans Herz legen. Also meines Wissens nach gab es so ein Werk in der Branche, in der Tiefe so noch nicht. Also mein Tipp, schlagt unbedingt zu. Auf deine Strategie, auf deine Philosophie werden wir später nochmal genauer schauen. Ich würde ganz gerne nochmal so ein bisschen auf deine Anfänge zurückschauen. Ja, du bist wahrscheinlich einer der jüngsten Händler der Geschichte gewesen mit 11 Jahren. Wie kam es dazu, dass du einen Laden eröffnet hast? Ne? Ich glaube, das waren 6 Quadratmeter. Du hattest vor, den, meine ich, auf 30 Quadratmetern dann irgendwie zu erweitern, beziehungsweise du wolltest ihn auf 30 Quadratmeter dann hochziehen. Hat nicht ganz geklappt, so mit deinen Ersparnissen. Aber immerhin 6 Quadratmeter, ja, in solch jungen Anfängen. Und was mich noch interessiert, was hast du da verkauft und wo war das?
Ey, das ist, also in der Schweiz hatten wir hier einen, wir haben das früher Rampenverkauf genannt. Heute ist das ein Format von uns, Outlet King on Tour, wo wir eigentlich in ganz einfache Locations reingehen und dann hatte ich dort, also das muss man auch sagen, ich habe extrem viel Vitamin B bekommen von meinem Vater, der war schon Händler und dann hat er gesagt, Toni, mit 11 Jahren, ob ich Unternehmer werden möchte. Dann sage ich, ja, klingt noch gut, klingt noch spannend, was bedeutet das? Dann so, ja, man muss investieren, man muss hart arbeiten und man muss verkaufen können. Dann habe ich gesagt, ja, mache ich und dann bin ich wirklich so, ich bin ja schon noch jung, aber bei mir gab es noch so dieses Sparbüchlein, wo du reingeschrieben hast, wie viel Geld du auf dem Konto hast. Und dann habe ich eben geplant, einen Pop-Up-Store zu machen und Ware zu kaufen. Das war dazumals ein Posten von Restanten von Adidas, wo ich einfach so Einzelstücke hatte. Und das war aber hier eine Schuhgröße 48, T-Shirt, dann irgendwie einfach so, es war sehr, sehr wild durchsortiert und dann hat mich geplant, einen riesen Store zu machen, 30 Quadratmeter, ein bisschen ganz, ganz wenig Ladenbau einzubinden und am Schluss mit meinem Budget, weil ich auch die Waren vorfinanzieren musste, habe ich am Schluss die 6 Quadratmeter mit so ein paar Paletten, habe ich mir so eine, ich sag mal, eine sehr bescheidene Bude gebaut und dann kam aber der absolute, und das war sehr, sehr spielerisch, unternehmerisches Handeln. Und das hat wie mega, mega viel Freude bereitet, das, sage ich mal, umzusetzen. Und dann kam ein anderer Unternehmer, Kollege von meinem Vater, und der hat gesagt, Toni, mach keine Preise, sondern sag den Leuten, sie dürfen bezahlen, was sie wollen. Dann habe ich gesagt, okay. Und da war ich 11 Jahre und noch süß, weißt du, so braune Kulleraugen. Und dann hast du dort einen Adidas-Schuh gesehen. Und da habe ich gesagt, sie dürfen entscheiden, wie viel sie bezahlen möchten. Und ich habe so mit 11 Jahren unvernünftig hohe Preise mit einer riesen Marge generieren können. Und dann habe ich einfach dieses Handelsgame gelernt. Im Einkauf liegt der Erfolg oder in der Beschaffung liegt der Erfolg. Und schlussendlich aber musst du verkaufen können. Und das irgendwie in ein innovatives Preismodell integrieren können, dass du dort deine Marge, deine Kosten decken kannst und Geld verdienen kannst. Und jetzt machen wir das ein bisschen auf einem größeren Scale, als ich das vor 11 Jahren oder mit 11 Jahren gemacht habe mit Outlet King.
Aber sag mal, Toni, dann warst du mit 11 Jahren schon ganz schön reif im Kopf, oder?
Ich war mega interessiert, wenn mich etwas interessiert hat. Und wenn ich ich war immer sehr, sehr motiviert, wenn es darum geht, einen Erfolg zu haben. Sei das im Sport, sei das im Unternehmertum. Und ich hatte natürlich auch einen Papa, der mich gepusht hat. Der sagte, das gut nicht mit Druck geführt hat, sondern probiert, mein Feuer zu entfachen und dann so das zum Leuchten zu bringen. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Clever. Ich war immer clever und eigentlich faul. Und das ist so eine gute Mischung zwischen, ich glaube, die Intelligenz. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sind ein Vielfaches intelligenter als ich, aber die haben so diese Cleverness, glaube ich, ein bisschen weniger. Und dann diese Faulheit kombiniert, gibt dann so eine schnelle, effiziente, pragmatische Lösung. Ja, wenn wir keine Tische aufstellen können, nehmen wir Paletten. Also wie einfach. Und das ist, glaube ich, heute auch noch in der ganzen Entwicklung, habe ich immer wieder spannende Menschen gehabt, die viel mehr Experience haben als ich. Aber dann irgendwie habe ich so gemerkt, die machen die Dinge so kompliziert. Und ich möchte so, dass das Leben einfach ist. Das klingt natürlich jetzt schön, das ist es leider nicht immer, aber ich probiere jede Komplexität, glaube ich, schon früher von meiner DNA her als Mensch und auch heute es immer wieder so einfach wie möglich zu machen.
Ja, eine nicht so schöne Erfahrung war deine Schulzeit. Ja, die war ziemlich problematisch und es gab da so ein Ereignis, wo du eben von einer Lehrerin auch mal ziemlich fies runtergemacht worden bist. Und das kann man auch online sehr ausführlich lesen. Und sowas geht nicht wirklich spurlos an einem vorüber. Wie sehr haben dich damals solche Erlebnisse, solche Erfahrungen geprägt?
Ich glaube, die Schulzeit allgemein, Florian, hat mich unglaublich geprägt. Ich war ein Kind oder bin immer noch ein Erwachsener mit einem Kind in mir, der zu viel Energie hat, ein bisschen wild ist, nicht ganz systemkonform. Wenn wir alle sagen, so musst du, dann überlege ich zuerst mal, wie würde ich? Und in der Schule halt eben schon früh auch zu wissen, was man will und was man nicht will, kommt bei zumindest den alteingesessenen Lehrkräften, kam das gar nicht gut an. Und ich habe dort so eine spannende Geschichte von meinem eigenen Kopf. Die eine Lehrerin, die hat mal, wir waren im dritten Stock, ich hatte immer einen Hut auf in der Schule. Und das durfte man in der Schweiz zumindest nicht. Dann kam ich wieder rein nach der Pause, dann sagt sie, Toni, den Hut ausziehen! Dann kam die zu mir, hat den Hut genommen und hat den aus dem Fenster geworfen. Und dann sagte die zu mir, bin ich aufgestanden, wollte den Hut holen. Da sagst du, wenn du jetzt den Hut holst, Toni, dann kannst du nach Hause gehen. Dann bin ich den Hut holen gegangen und bin nach Hause gegangen. Ich habe einmal ihren Befehl befolgt. Und das sind natürlich so kleine Geschichten, die sind nicht optimal für als junger Schüler dort gut anzukommen. Und ich war auch, das muss man auch sagen, ich war wirklich intelligenztechnisch zu schlecht für die Schule, für diese Prüfungen und die Lehrgänge, die da waren. Ich musste die 5. Schulklasse musste ich wiederholen, weil ich zu schlecht war. Ich musste dann später die Schule verlassen, die offizielle Schule. Also ich bin dann auf ein Internat gekommen, ein sportliches Internat mit Schule und Sport in der Schweiz, in den Schweizer Bergen. Und dort habe ich einfach wie für mich gemerkt, hey, ich passe nicht in das 0815-System. Das war eine Erkenntnis. Dort ein riesen Dank an meine Eltern. Die haben immer wie gesagt, so hey Toni, es gibt so Leitplanken im Leben. Die sollte man einhalten und die musst auch du einhalten. Aber dort drin kannst du sehr, sehr frei sein. Und was ich aber etwas sagen muss, ich glaube, das haben viele Leute, die so Ambitionen haben oder Vollgas geben wollen. Das gibt ja irgendwo auch ein bisschen ein Komplex. Weißt du, wenn dir alle immer sagen in der Schule, du bist schlecht, du bist nicht gut genug, so wie du machst, ist nicht gut. Und das kann ein ungesunder Komplex sein, wenn man da irgendetwas überkompensieren muss und will. Und das habe ich sicher die ersten Jahre in meinem Unternehmerleben gemacht. Und mittlerweile sehe ich das aber als mega Stärke und als Energiequelle. Hey, ich nehme wie diese negativen Emotionen, die ich halt von der Schule habe, und probiere die irgendwo, da kommt ja Wut auf, da kommt zum Teil sogar Aggression und Enttäuschung auf. Und ich probiere das dann zu nehmen und für mich selber mitzunehmen und sagen, hey, nimm doch das als Ansporn, weil die größte Motivation ist dann, es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, ich glaube auch zwei, drei, die hier zuhören, die wie sagen so, hey, bei mir war die Schule auch nicht einfach, das 0815-System ist auch nicht das Einfachste für mich. Ah, vielleicht mache ich ja den Mut, für selber zu sagen, hey, ich breche aus dem 0815-System aus und gehe meinen Weg. Das ist irgendwo der, das, was ich probiere rauszunehmen aus dem Ganzen. Und wenn ich dort noch aushole, Florian, ich habe noch ein Erlebnis, das zu dieser Einstellung, die ich heute habe, dazu führt. Ich habe mal einen Spruch gehört, dass jeder Mensch hat zwei Leben. Und das zweite Leben fängt dann an, wenn man realisiert, dass man nur eines hat. Jeder Mensch hat zwei Leben. Das zweite fängt dann an, wenn man realisiert, dass man nur eines hat. Der muss ein bisschen sitzen. Die meisten Leute haben das an einem ganz schlimmen Punkt in ihrem Leben, wo irgendwas passiert. Oder noch schlimmer, teilweise haben das Leute auf dem Sterbebett, weil sie denken, was hätte ich noch alles machen sollen oder wie irrelevant war das, dass ich das nicht gemacht habe dazumals. Und ich hatte mit 19 Jahren einen Autounfall in Brasilien, wo ich die Hüfte dreimal gebrochen habe, Rippe gebrochen habe, Wirbelbruch, einfach so wirklich gefühlt, sollte ich nicht mehr da sein, aber irgendwie hat es doch noch gereicht und für das bin ich mega dankbar. Und ich war dann 6 Monate im Rollstuhl. Und ich bin ein mega Sportfan. Also ich liebe Sport zu machen, am liebsten Extremsport und viel Adrenalin. Und mich in den Rollstuhl zu packen, ist ein Horrorszenario. Und dort habe ich schon viel auch gelernt, das zu schätzen, was ich habe und so ein bisschen, hey, es ist nicht ganz das Leben ist endlich und eben nicht unendlich. Und so deine Sachen, wo du machst, die haben Konsequenzen. Und das hat mich einfach gelernt, mega dankbar zu sein und irgendwie probieren, auch wenn das Leben gerade schwierig mit dir will, irgendwie trotzdem zu sagen, hey, irgendwas lerne ich und diese Energie aufzunehmen. Alles, was schlecht ist, zu nehmen, diese Gefühle anzunehmen und dann probieren, in Power und Drive vorwärts zu packen.
Toni, du bist schon jemand, das merke ich auch gerade, der Menschen für sich gewinnen kann und du scheinst ja grundsätzlich auch ein sehr geschäftstüchtiger Mensch zu sein, auch ein guter Verkäufer und ein guter Händler. Du könntest wahrscheinlich alles verkaufen. Jetzt hast du uns schon so ein bisschen verraten, wie so deine Beziehung zum Sport ist, ja, dass du auch sehr in die Extreme gehst. Aber trotzdem nochmal die Frage, warum verkaufst du eigentlich Sportartikel und nicht vielleicht irgendwie, keine Ahnung, noch teurere, noch hochwertigere Sachen? Zum Beispiel, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, du wärst ein guter Verkäufer von Luxusuhren zum Beispiel.
Ich habe wie gemerkt, ich bin mega gut und mega ambitioniert und kann mich unglaublich reindenken, wenn ich eine Leidenschaft für etwas habe. Und halt, ich habe schon früher eben ganz viel Sport gemacht und in der Schweiz sind wir ein bisschen in einem Sportparadies mit Downhill-Biken, Skifahren, ja, einfach so, wir haben tolle Seen, wo du surfen, wakeboarden kannst, etc. Und ich habe wie viel probiert in den letzten 12 Jahren, wir hatten auch schon mal Luxus-Brands dabei, also bei Outlet King, und ich habe wie gemerkt, alles im Sport, wo ich auch, mich fasziniert eine Gore-Tex-Jacke, mich fasziniert, also dieser ganze Stand-Up-Paddle-Trend, wo der aufgekommen ist, das hat mich geflasht. Mich interessieren Jogging-Schuhe, weil ich hier in der Schweiz haben wir den Niersen, der hat die längste Treppe, der hat über 11.000 Stufen, bis man hochgeht, und da gibt's einen Lauf. Und den möchte ich nächstes Jahr machen. Und dann interessiert's mich, welcher Jogging-Schuh ist am besten für eine Treppe zu laufen. Also nicht für Asphalt. Und dann kann ich mich dort voll reinhängen, und da habe ich einfach gemerkt, wenn ich Sortimente einkaufe oder mit Sortimenten arbeite, die ich selber auch brauche, benutze, dann habe ich eine ganz andere Affinität, und ich glaube, das ist bei den meisten Menschen so. Aber das ist ja bei Outlet King die 50.000 Produkte, die du erwähnt hast. Wir haben ja auch eine ganz große Haushaltsabteilung, Tierabteilung, Foodabteilung. Wir haben ja auch ganz viele Sortimente, und da habe ich einfach, eine Zeit lang habe ich das auch selber als Einkäufer eingekauft, und da habe ich eben genau das gemerkt, Florian, dass, ich sage jetzt mal, im Küchenbedarf, außer Pizza, weil ich Pizza liebe, ist jetzt meine absolute Passion ist jetzt das nicht. Und dann habe ich dort Leute im Team, die dort die mega gerne backen. Die kaufen Backen 10-mal besser ein als ich. Ich darf ja die leitende Person sein vom Unternehmen und dort kommt natürlich extrem viel Einfluss von mir rein. Und wenn ich einen Sportdeal sehe oder wir haben auch schon coole Deals von Odlo, von Helly Hansen, von Oakley gesehen, dann packt mich das absolut. Da muss ich immer schauen, dass ich mich nicht verliere drin, weil du darfst ja, ein Einkäufer darf ja nie von seinem eigenen Auge einkaufen und das ist dann immer so ein Gap. Aber ich hätte schon gesagt, das System ist gesteuert und das Sortiment ist gesteuert von meiner Leidenschaft zu den Sportarten, die ich selber auch fühle.
Okay, ja. Man muss dazu sagen, ihr seid ja mittlerweile auch noch mit einer zweiten Filiale am Start, ne, in Oftringen, das ist im Kanton Aargau. Und jetzt fragt man sich natürlich, okay, warum, wenn der Toni so eine große Leidenschaft für Sportartikel hat, dann könnte er doch eigentlich auch in Anführungszeichen einen normalen Laden öffnen und müsste kein Outlet sein. Erklär uns mal bitte, was ist genauso euer Konzept, eure Philosophie? Ich meine, jeder von uns weiß, was ein Outlet bedeutet. Outlet bedeutet natürlich gleichzeitig auch eine sehr starke Rabatte und Preisreduktionen. Also warum bist du diesen Weg gegangen und hast keinen in Anführungszeichen normalen Sportladen aufgemacht?
Ja, Florian, ich hätte gesagt, weil ich selber nicht normal bin, hätte auch ein normaler Laden irgendwie nicht gepasst. Und nee, das war schon so ein Problem auf dem Markt erkennen und dann wie sagen, also vielleicht Outlet King, die es ja noch gar nicht gehört haben. Also ich muss so sagen, Outlet King ist ja ein riesen Outlet-Warenhaus eigentlich mit über 50.000 Artikel, mit Hauptbereich Sport, wo wir eben die Produkte und auch Brands haben, wo sich vielleicht zum Teil gewisse Sporthändler fast ein bisschen angegriffen fühlen. Aber es geht ja immer bei jedem Sportgeschäft, bei jedem Business an sich, geht es ja, hey, was ist der Purpose, was ist die Sinnhaftigkeit, warum macht man das? Ich glaube, es reicht heute nicht mehr einfach nur Produkte zu verkaufen, sondern Sport, Premium Sportshop machen das mit der Erlebnis, mit der ausgezeichneten Beratung etc., wo sie halt noch, sag ich mal, viel weiter sind und viel weiter gehen, als wir das mit Outlet King machen. Und das ist eigentlich Outlet King alleine betrachtet, kann man sagen, ja, ist ein Volldiscounter, geht's um den Preis, Rabatte bis 80% und hier Prozent-Button, dort große Marken zu günstigen Preisen. Aber das ist ja das Coole, mittlerweile arbeiten wir wirklich mit den Brands zusammen und nicht mehr oder mit Sportgeschäften zusammen oder mit der ganzen Sportindustrie oder Marktplätzen, die viel im Bereich Sportartikel haben. Und unser Ziel ist es, hey, ich sage ein bisschen zu mir, ich habe nie ins normale System gepasst. Und wir probieren Waren, die nicht ins normale System passen, ein zweites Leben zu geben oder mit Partnerschaften, die wir haben mit zum Beispiel Ricardo, das ist so wie eBay, so eine Secondhand-Plattform. Probieren wir sogar noch eine dritte Lösung zu finden oder mit Spendenorganisationen so eine vierte, weil ich glaube daran, dass wir in der ganzen Thematik Nachhaltigkeit, ich will nicht der Mr. Nachhaltig sein, aber ich glaube in der ganzen Kreislaufwirtschaft können wir mit Outlacking, mit dem Konzept, ein Problem lösen von Überbeständen, Fehlern, die in den Lieferungen passieren. Im Sport sind viel Musterkollektionen, Merchandising-Artikel etc. etc. Es gibt einfach so viele Gefäße oder so viele Optionen, die große Marken, Sporthändler oder Sportindustrie kennt, wo es eine Lösung braucht. Und jetzt ist die Frage, macht man das irgendwie unkontrolliert oder gibt es dort eben genaue Konzepte und Formate? Und das Ganze hat ja so angefangen, dass wir eigentlich sagen, hey, Outlet King Retail ist der Verwerter. Und mittlerweile sind wir ja viel weiter gegangen. Wir haben ja heute eine Mini-Plattform gebaut. Der Outlet King hat ja eine Firma dahinter. Und dort sind wir angeschlossen an die größten Marktplätze. Wir sind zum Beispiel einer der größten Zulieferanten auch von gewissen Brands bei Marktplätzen wie Galaxus und Decathlon und auch anderen großen Playern, die man auf dem Markt kennt. Zum Teil von Marken übernehmen wir die Überbestände und die Retouren, die von diesen Marktplätzen kommen, weil wir das handeln können, weil wir einen Weg gefunden haben, wie wir das optimal lösen können. Und so ist, glaube ich, schon gegen außen haben alle das Gefühl, dieser Toni, der macht den Outlet King. Hintendran ist aber wirklich eine Plattform, die Kreislaufwirtschaft ein Stück besser machen soll für diese Weltmarken, die es da gibt, Hauptfokus im Sport. Und halt für große Marktplätze. Und das hat schon ein Big Picture, das wir dorthin setzen. Muss ich aber sagen, ist eine riesen Challenge, weil wir sind so ein kleiner Fisch in einem riesen Haifischbecken von unglaublich größeren Firmen. Dann haben wir irgendwo noch ein, also nicht irgendwo, wir sind in der DNA ein Familienbetrieb und nicht ein McKinsey-geführtes Unternehmen, das nur die Zahlen in den Fokus nimmt. Und das ist immer eine riesen Balance zwischen Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Team, Innovation reinbringen und investieren, aber trotzdem auch die Stabilität geben, weil alles, was man neu macht, ist natürlich auch immer ein Risiko. Und wir haben, besonders im letzten Jahr, haben wir viele Risiken eingenommen, wo wir auch jetzt wieder Stabilität reinbringen müssen, weil auch viele Projekte gescheitert sind. Und das ist ja, es reden immer alle von erfolgreicher Unternehmer. Ich glaube, ich bin viel oft nicht erfolgreich als die paar Male, wo ich dann berichten darf, das hat funktioniert. Und das ist vielleicht das, was viele nicht sehen. Oder ich darf ja meistens von dem erzählen, was funktioniert hat. Und selten von dem, wir hatten einen Expansionsversuch ins Ausland, der ist kläglich gescheitert. Wir hatten gewisse Brand-Offers, die sind gescheitert. Und was aber etwas ist, was ich mitnehme, Outlet King an sich, nur ein Outlet-Center in der Zukunft funktioniert nicht, Florian. Es muss eine Gesamtlösung sein für die Industrie, für Händler, für Marken und dort gehen wir auch hin. Wir wollen vielmehr eine Mini-Plattform sein, wo Leute wirklich sagen, hey, wir brauchen die Dienstleistungen eigentlich oder die Plattform, die die MC Schweiz hat, für kontrolliert Warnströme in den Markt zu geben, mit dem Wissen, dass die natürlich in einer Rabattschlacht auch verrissen werden können. Und das macht dann den einen oder anderen manchmal sauer. Aber was passiert sonst mit den Produkten? Also Option A ins Ausland und im schlimmsten Fall werden sie dort vernichtet oder sie werden von Anfang an vernichtet. Und das ist einfach wie, das kann doch nicht sein in einer Welt, in der wir leben, wo Ressourcen ein Thema sind, wo dass man solche Wert, und das sind ja sehr wertvolle Produkte, die man dann im schlimmsten Fall einfach wegwirft.
Am 24. September trifft sich die Sportartikelbranche im Deutschen Sport- und Olympiamuseum in Köln beim SPOKO, dem SAZ Sportkongress. Unter dem Motto Chance to Change geht es um nichts weniger als die Zukunft des Sports. Mit starken Inhalten, klaren Impulsen und viel Raum für Austausch. Freut euch auf Speaker wie Theresa Schleicher vom Institut für Handelsforschung. Freut euch auf Margit Gosau, CEO von Sport 2000. Professor Dr. Ansgar Thiel von der Deutschen Sporthochschule Köln, Jakob Schöffel oder auch Toni Kurz, den wir gerade hören. Dazu Panels, Deep Dives, Networking und das große Young Leadership Project mit dem Nachwuchs der Branche auf der Bühne. Dazu gehört zum Beispiel Jakob Schöffel, den ich bereits erwähnt habe, und Theresa Meyer von Meyer und Meyer. Es wird im Abschluss dann noch ein Interview geben mit den SAZ Sport Award Gewinnern in den Kategorien Persönlichkeit des Sports, Hersteller des Jahres und Händler des Jahres. Die Gewinner wurden am 23.09., also einen Tag vorher, im Rahmen der Nacht des Sports verkündet. Sichert euch jetzt noch ein Ticket auf event.sazsport.de/spoko. Was ich sehr spannend fand, ist, als du das Thema Expansion ins Ausland erwähnt hast und da ist mir gleich so ein Gedanke irgendwie in den Kopf geschossen, würde das Konzept des Outlet King auch in Deutschland funktionieren? Sagen wir mal in Süddeutschland, in Bayern.
Ich kenne Bayern ganz ehrlich zu wenig. Weißt du, von der, was wir in der Schweiz gemerkt haben, auch so bei Outlet King on Tour oder Pop-Up-Events, die wir gemacht haben, dass wir in der City funktionieren wir eigentlich nicht. Wir funktionieren so ein bisschen außerhalb, so ein bisschen sogar ein bisschen ländlich, wo halt Leute wirklich auch noch sagen, hey, ich gehe noch in den Laden, ich habe eine gewisse Preisaffinität. Und also das halt physisch, wenn wir jetzt den Retail nehmen, Outlet King Retail. Und digital, glaube ich, ist es ein Kostengame. Dort geht es nur um, kannst du die Prozesse so effizient machen, dass du noch Geld verdienen kannst? Weil online sehen wir, funktioniert sehr gut von den Orders her in den Städten in der Schweiz. Und Retail funktioniert sehr gut, wo es eher ein bisschen ländlicher zu und her geht. Ich glaube, ich würde jetzt zuerst nach Österreich das Konzept erweitern, weil ich schon auch in Deutschland einige Herausforderungen sehe, die deutlich schwieriger sind, auch mit der ganzen wirtschaftlichen Situation und natürlich der Konkurrenz, als ich vielleicht in Österreich habe. Aber muss ich auch hier sagen, auch für die Expansion, die wir gemacht haben. Viel zu wenig Informationen für dort eine gute Antwort zu geben. Aber wenn es jemand gibt, der in Österreich oder in Deutschland ein Profi in dem Gebiet ist, dann unbedingt mal vernetzen, weil wir sind sehr, sehr offen für Kooperation und das ist auch etwas Wichtiges, was ich spüre. Ich spüre so viel Gegenwind gegen das, was ich mache oder das, was wir machen als Team. Und anstatt, dass jemand mal sagt so, hey, können wir mal eine Pizza essen oder können wir mal telefonieren? Und vielleicht sieht man ja dann, dass mega viele Synergien da werden von Brands, anstatt einfach sagen, nee, machen wir nicht. Marketplaces haben wir uns entzogen, das brauchen wir nicht mehr. Nicht hinschauen hat ja uns in den letzten 10 Jahren eigentlich gelernt, wie viele haben gesagt, wir wollen kein Online haben. Und heute ist es ein Thema. Ich sage nicht, dass es nur gut ist, aber einfach wegschauen ist in meinen Augen nicht die Lösung.
Wobei der Gegenwind ja durchaus auch nachvollziehbar sein kann. Überleg mal, eure Devise ist ja oder euer Werbeslogan ist ja unter anderem, ja, wir sind nachhaltig, wir sind fair und trotzdem unschlagbar günstig. Und jetzt versetze ich mich mal in so einen Schweizer Sportfachhändler rein, einen Konkurrenten vielleicht auch aus der Region von dir, der natürlich schon denken wird, hey, selbst bei Premiumware, die möglicherweise irgendwie kaum getragen ist oder aus Überbeständen resultiert, agiert der Outlet King extrem preisaggressiv. Und das mag jetzt vielleicht, um Überbestände eben abzubauen und das Thema in den Griff zu kriegen, ökologisch nachhaltig und fair sein, aber es ist sicher nicht wirtschaftlich oder kaufmännisch nachhaltig und fair. Wie reagierst du auf solche Leute, die sowas sagen?
Wir haben habe ich natürlich viele und das Spannende ist, ich höre es ja nie direkt. Ich höre es ja immer nur über andere, die das dann erzählen und mir sagen, was andere Sporthändler gesagt haben, besonders natürlich hier in der Region. Wir sind kein Sportfachhandel. Wir haben sehr, sehr hochwertige Sortimente und Top-Brands, aber wir haben selten das Neueste im Laden. Also wir haben, wenn der die neueste Technologie vom, ich weiß auch nicht, Sportschuh hat, Telly Hansen oder irgendwas, haben wir oft halt mal nicht die neuesten Waren. Die sind zwar alle neu, also nicht, wir haben nichts Getragenes bei Outlicking, für das haben wir Secondhand-Kanäle, wenn so gebrauchte Retouren zurückkommen oder so. Das Witzige ist auch, ich habe ja mit vielen Marken direkt zu tun und die haben denen schon oft auch dieselben Bestände und Posten angeboten, die wir haben. Aber halt, das muss man sich auch bewusst sein. Und dann sagen die immer, nee, das passt nicht in mein Sortiment. Aber ist ja auch gut, weil der die absolute Top-Beratung will, den ultimativ super Schuh, der geht ins Sportgeschäft. Und der einfach einen geilen Running-Schuh will, zu einem guten Preis, wir haben ja auch Beratung, das ist ja auch wichtig, wir haben ja alles Leute aus dem Sportfachhandel bei uns auch auf der Fläche. Also wir haben eigentlich auch für ein Outlet haben wir sehr, sehr gute qualitative Beratung. Das ist ja dann manchmal noch das Schlimme. Wir haben jetzt gerade 2, 3 richtig coole Leute gewonnen, weil die Sportwelt in der Schweiz sich ja allgemein ein bisschen verändert hat im letzten Jahr. Und dort sage ich eigentlich immer, hey, jeder kann ja auch ein Outlet in seinem Sportgeschäft, eine Outlet-Ecke machen. Was dann aber schon eine Challenge ist, mittlerweile haben wir halt Mengen bei, also das ist dann manchen nicht bewusst, wir übernehmen von teilweisen Brands in einem Jahr im Warenwert von 1 Million Ware. Also bei den größten, einfach so, das ist schon eine Packung, die ist groß. Also, und das muss jemand handeln können. Und dann besonders das Schwierige ist, wir haben so viele Einzelstücke, weißt du, hier eine Größe XL, hier ein M, da ein S. Das ist halt schon Outlet und das war auch ganz wichtig. Wir sind kein Sportgeschäft an sich. Wir haben viele ähnliche Warengruppen, aber wir können nie das abdecken, was ein Sportgeschäft hat. Im Gegenteil, das Sportgeschäft sollte mal mit uns in Austausch kommen und sagen so, hey, ich habe ja auch ein Überbestandsthema. Ich will lieber regulär und neu verkaufen. Toni, wie können wir mit euch zusammenarbeiten, dass wir die Restbestände bei euch absetzen können? Oder sie kommen als Partner an so ein Outlet King on Tour Event und machen dort mit. Also die meisten, die suchen ja irgendeinen Grund, warum es nicht gut läuft. Und die sagen dann so, ja, Toni ist schuld oder Outlet King ist schuld. Und dann ist halt einfach gesagt, nicht weil sie nicht innovativ sind, nicht weil sie nicht, weil sie vielleicht kein Social Media machen, dass die Leute mehr sehen, was sie haben, sondern es sind ja immer die anderen schuld. Solche Leute, die immer sagen, ja, die anderen, der Markt ist schuld, das Marktgeschehen ist schuld, ja, die haben gepennt, die haben nicht viel gemacht aus der Basis, die sie gehabt hätten. Und da habe ich nicht so viel dafür ab.
Verstehe. Das heißt, man kann festhalten, es gibt tatsächlich keinen Schweizer Sportfachhändler, mit dem du in irgendeiner Weise zusammenarbeitest, von dem du Ware beziehst.
Genau, von dem ich Ware beziehe, der auch in gewissen Konzepten und Formaten mit uns zusammenarbeitet. Und dann halt das ganze Marktplatzthema. Weißt du, ich kann mit einer Integration und einem Workshop, kann ich einen Sportfachhändler an die größten Marktplätze der Schweiz anbinden. Und das Team bei ihm kann im besten Fall sogar selber dann aus dem Laden durch ein paar Pakete pro Tag verschicken. Da kann ich auch genau sagen, wie viele Pakete der pro Tag managen will. Und dann kann ich den, und das mache ich dann nur, das ist dann wie eine Beratung, und das kann dann der eigentlich auch selber machen. Und das ist halt das Ding, wenn du dann in gewissen Zeiten, du kannst sogar sagen, hey, am Dienstag und Mittwoch läuft immer wenig, dort sind meine Produkte irgendwo online. Also es gibt dort einfach mega viele Wege, die ich sehen würde, wenn ich selber ein Sporthändler wäre, wie ich diese Sachen nutzen könnte. Und dort, ja, hey, es gibt mega viele Chancen und nicht die Probleme anzuschauen. Und etwas, was ich richtig geil finde, wir haben ja diese Zusammenarbeit mit Marken und jetzt mittlerweile zum Teil seit 10 Jahren. Und das ist immer so, wenn wir neu mit einer Brand zusammenarbeiten, gibt es im ersten Jahr gibt es Aufschrei. Oh mein Gott, Redis arbeitet jetzt mit der MC Schweiz oder mit dem Outlet King. Und dann dann ist so wilde Stimmung, dann kommen die Außendienstmitarbeiter, viele Anrufe, dass das gar nicht geht. Und dann im zweiten Jahr herrscht so ein bisschen Ruhe rein. Und im dritten Jahr, weil wir halt so viel, wir machen auch extrem viel in der Vermarktung. Wir haben ehemalige Facebook-Mitarbeiter. Ich bin sehr, sehr affin auf den digitalen Kanälen, die bei uns das ganze E-Commerce managen und diese Werbung machen und diese Werbevideos schalten. Und fast jede Brand, mit der wir zusammenarbeiten, die haben nach 3 Jahren Zusammenarbeit mit Outlet King eine höhere Pre-Order von den umliegenden Geschäften, also Sportfachhandelsgeschäften, als sie vorher hatten. Und das ist ja auch wie geil, hey, weil du einfach mehr Visibilität hast von einem Brand. Ich sage nicht nur, dass das unser, die Brands machen auch einen super Job, dass das durch sie natürlich kommt, aber auch ist schon erstaunlich, dass wir das mit 2, 3 Brands, die vorher vielleicht weniger gefragt waren, ein Jahr ein bisschen Chaos, zweites Jahr Ruhe, drittes Jahr höhere Pre-Orders für die Brands.
Jetzt hast du vorhin schon den Outlet King on Tour angesprochen. Erklär mal bitte genau, was dahinter steckt. Und auch sehr spannend fand ich in dem Zusammenhang, dass du bei einer Gelegenheit mal auch so eine Kampfansage an Temu geschickt hast. Also was genau steckt da dahinter? Zum einen natürlich diese Tour und zum anderen, warum hast du dich genötigt gefühlt, Temu ja sozusagen öffentlich anzugreifen, wenn man das so sagen kann?
Ich glaube schon, jeder, der sagt, Temu ist ein schwieriger Billiganbieter aus Fernosten. Und so wie sagt, ja, der guckt nicht richtig hin. Das ist ein Gigant und der macht auch in der Sportindustrie, nimmt er sehr, sehr viele Umsätze weg. Ich sage nicht, dass der qualitativ annähernd dort ist, wo heute Sportmarken sind, die viele Sporthändler führen, aber halt ein Mensch kauft einen Wanderschuh und entweder ist er so schlecht, dass er dann wirklich ins Sportgeschäft kommt, oder er läuft halt mit dem und merkt nicht, dass er schlecht ist. Aber das Geld wurde dort ausgegeben. Ich glaube schon, dass wir Temu auch spüren als Konkurrenz von Outlet King. Und ich habe dann einfach probiert, ich habe mal so 20, 30 Produkte genommen und geguckt, was kosten die auf Temu, und bringe ich das mit unseren Partner hin, dass ich die günstiger anbieten kann als Temu. Und das habe ich dann genutzt für das Outlet King on Tour Event. Outlet King on Tour hat wie das Ziel, on Tour, wie es sagt, unterwegs zu sein, nicht von unserer Homebase oder von der Filiale aus, an einem anderen Ort eigentlich ein ähnliches Konzept zu erschaffen, wie Outlet King ist, aber für eine temporäre Zeit und noch ein bisschen einfacher. Das heißt, wir können in Pop-Up-Locations oder jetzt die letzten 2 Male waren wir nicht ganz so weit weg von uns, in einer Lagerhalle, wo wir für, das ist eigentlich die kürzeste Version, für nur 4 Tage haben wir auf 2.500 Quadratmeter mit etwa 1.000 Quadratmeter noch Außenfläche, wo noch Bikepartner dabei waren, haben wir einen riesen Outlet-Rambazamba gemacht. Und das haben wir gemacht, weil viele Partner haben mir gesagt, hey, wir möchten wie ein Teil sein von Outlet King, aber am liebsten nur offline und nur eine temporäre Zeit. Und so haben wir eigentlich gesagt, hey, wir bauen wir sind wie eine Art ein bisschen ein Messeveranstalter, weil wir wissen halt, wie das, sag mal, Discount-Format rüberkommen muss, wie du Marketing machen musst, wie du Leute hinbekommst. Und wir haben also in 4 Tagen haben wir über 11.000 Besucherinnen auf die Fläche bekommen, was für uns in unseren Verhältnissen, und das ist so eine Off-Location, die ist nicht irgendwo, also da gibt es keine Lauffrequenz, also da gibt's gar nichts. Und konnten mit allen Partnern zusammen in diesen 4 Tagen eine 500.000 Umsatz generieren, was auch cool ist. Also das sind die größten Rekordtage von Outlet King zusammen, und das in 4 Tagen. Und einfach so dort haben wir gemerkt, hey, das ist ein mega Bedürfnis, in kurzer Zeit das zu klären. Und das ist auch für alle okay. Da kam dann auch nicht so viel Gegenwind. 4 Tage Lärm und dann ist's weg. Und dort, ja, ist sicher das Ziel, das wieder zu machen. Aber was man schon auch sagen muss, es ist ein riesen Aufwand. Und das klingt jetzt nach großen Zahlen, aber wir bräuchten dort viel mehr Partner noch, die dort mit dabei sind, dass wir das Ganze rentabel umsetzen könnten. Weil wir sind halt dann doch kein klassischer Messeveranstalter, wo halt ein Stand irgendwie Tausende von Franken, Euro kostet, sondern wir müssen das einfach noch mal ein bisschen genauer überdenken. Wie können wir das mit Partnern machen und gewinnbringend rüberbringen? Und besonders auch, wenn du solche Preise machst, das hast du vorhin gefragt, die Wirtschaftlichkeit, wenn du dann eine zu tiefe Marge hast, du brauchst ja irgendwo einen Deckungsbeitrag oder eine Marge, und wenn du halt diese Preise machst, die wir gemacht haben, dann wird Absatz in Riesenstückzahlen möglich, aber Geld verdienen ist dort schwierig, dass du über die, also dass du positiv kommst. Genau.
Ja, jetzt bist du selber jemand, der viel on Tour ist, dann quasi alleine, und natürlich du dann auch dein Unternehmen repräsentierst, und ein Begriff, den man auf irgendwelchen Kongressen häufiger von dir hört, ist Mut. Ja? Und jetzt nenn uns doch mal bitte so 2, 3 Beispiele, bei denen du als Unternehmer in der Rückschau sagen konntest, irgendwie, da war ich richtig mutig, da bin ich hohes Risiko gegangen.
Jeder, der entscheidet, Unternehmer zu sein oder zu werden und auch zu bleiben, der ist ein bisschen, der hat ein Rad ab. Also das ist ja eine andauernde Achterbahnfahrt, und das braucht Mut, jeden Morgen, jedes Jahr wieder zu entscheiden, hey, ich gehe den Weg wieder. Also dort, ich habe vor jedem, der, egal was der macht, ob der ein Sportgeschäft hat, ob der irgendwo sonst was gründet, ich finde das... Das ist der alltägliche Mut. Ich glaube, was mutig war, ich hatte ganz, ganz gute Leute im Bereich E-Commerce vor Jahren, und dort habe ich gesagt, hey, weißt du was, ich übernehme das selber. Ich mache das nicht, wie die das wollen, und habe dort dann entschieden, dass ich mich von gewissen Leuten aus dem Team trennen werde und dann diesen neuen Online-Kanal gehen werde, und dann habe ich auch wieder super neue Leute gefunden. Und im Moment sieht das manchmal nach, also wenn ich diese Person nicht mehr im Unternehmen habe, dann kann gar nichts mehr funktionieren. Und dann sicher etwas Mutiges war das mit den Marktplätzen. Wir waren, glaube ich, einer der ersten, bei den größten Marktplätzen angebunden waren. Und dort halt, das war schon ein Risiko. Ja, wie kommt das? Wie macht man das? Ist jetzt im Großen und Ganzen gut rausgekommen. Aber wir haben auch viele Learnings gehabt, wo ich übermütig war, weil ich habe einfach gemacht, anstatt noch 13 Mal zu überlegen, wie sollte ich. Und dann aber hätte ich gesagt, das Mutigste, das ich besonders auch bei vielen Wachstumsschritten mache, ich mache immer wieder Fehler und ich stehe zu denen und ich bade die aus und ich bin da, wenn die Fehler passieren, und ich stehe hin und ich entschuldige mich bei meinem Team, bei Partnern, wo ich gesagt habe, hey, das ist es, hier, dort. Und gebe dann aber immer wieder Gas und nehme vielleicht nochmal Anlauf oder probiere das anders zu machen. Und ich glaube, das ist für mich der Mut. Und wahrscheinlich für andere ist es, ich weiß auch nicht, ein Outlet King on Tour Event zu machen oder unter internationalen Versuch zu starten oder halt, oder ich weiß auch nicht, aus dem Helikopter zu springen für einen Outlet King Werbetrailer ist wahrscheinlich Mut. Aber ja, für mich sind es die Sachen, dass man mit allem, was das Leben einem gibt, immer offen ist, seine eigenen Fehler erkennt und nicht im eigenen Ego seine eigenen Fehler begräbt. Ja, ich hätte gesagt, selber zu dem stehen, was man nicht so gut macht, und jeder macht vieles nicht so gut, und dann daraus lernen und aber auch dastehen, wenn was nicht gut kommt.
Wobei, den Sprung würdest du wahrscheinlich machen, oder?
Habe ich gemacht. War ein
Den hast du gemacht.
Werbetrailer, okay. Im Outlet King Outfit oder in meinem klassischen Outfit im wunderschönen Berner Oberland aus dem Helikopter gesprungen. Und das war dann, das sind dann auch so Sachen, also einerseits, das ist wieder Leidenschaft. Ich mag das gern, ich habe den Kick, ich habe mich da gefreut. Und wir haben aus einer Freude einen coolen Marketing-Case gemacht und das dann in eine Werbung integriert. Genau.
Sehr cool. Ja, du, was kommt denn so als nächstes für den Outlet King und Toni Kurz? Wird es vielleicht auch weitere Filialen geben? Nimm uns doch bitte mal mit so ein bisschen in die zumindest nahe Zukunft.
Ich glaube, man hat ja immer einen Wunsch und dann hast du immer Möglichkeiten vom Markt. Und im Moment ist der Wunsch klar, ich möchte am liebsten die Welt verändern. Aber weil wir gerade viel Veränderungen bei uns haben und auch letztes Jahr viele große Schritte gemacht sind und von denen gewisse nicht so rausgekommen sind, wie wir das wollten, ist im Moment Stabilisierung nicht, also auch vom Team der Wunsch, nicht 13 neue Toni-Projekte, sondern hey, wir müssen wieder das Ganze setten, wir müssen mit dem Team wieder diese Prozesse bootstrappen, optimieren. Und was vielleicht ist, wir sind in verschiedenen Gesprächen schon am Führen, ob Outlet King in eine gewisse Partnerschaft mit größeren Organisationen geht. Das ist im Moment sicher auch ein Thema, was auf dem Tisch ist, wo wir einfach gucken, hey, wir haben jetzt so eine kritische Größe. Wir sind nicht mehr ganz klein und wir sind noch lange nicht groß. Und die Frage ist, bleiben wir jetzt in dem Format, wie wir heute sind und machen einfach aus dem das Beste? Aber eben, dann merke ich, dann können wir nicht noch Pop-Ups und noch hier E-Commerce und noch 7 Marktplätze weiter anbieten. Dann müssen wir wie auch sagen, hey, dann muss ich lernen, viel mehr Nein zu sagen zu coolen Projekten, die ich eigentlich anstoßen möchte. Oder finden wir in einer Partnerschaft, in einer Konstellation, finden wir dort spannende Unternehmungen, die mit uns zusammen einen nächsten Schritt gehen wollen? Und das ist im Moment gerade so, dass was ansteht, bei uns Strukturen wieder stärken, Prozesse optimieren und bevor wir in die nächste Runde gehen oder mit einem Partner vielleicht ein bisschen einen größeren Schritt machen möchten, den wir selber nicht stemmen könnten. Genau, das ist so ein bisschen ein kleiner Peak und wir sind dort immer mega offen, mit Gesprächen zu führen, mit spannenden Leuten eben genau aus der Branche, weil ich das Gefühl habe, wir bringen eine coole Family-DNA rein, aber mit sehr, sehr viel Innovationsgeist. Und das kann der einen oder anderen Organisation, könnte das in unserer Konstellation zusammen einen mega Boost geben. Und solche Synergien bin ich im Moment am ins Auge fassen.
Gut, dann vielen Dank für das spannende Gespräch, Toni. Ich wünsche dir alles Gute mit dem Outlet King und wir freuen uns natürlich sehr auf deinen Auftritt beim Spoko.
Hey, ich freue mich auch. Es ist das erste Mal, dass ich so in der Industrie, wo ja eben diese beiden Stimmen aufkommen, Florian, einige Insights aus unserem Alltag teilen darf.
Zum Abschluss noch ein Hinweis von meiner Seite. Die Vorbereitungen fürs SAZ Sport Snow Festival 2026 laufen auf Hochtouren. Unser zweites großes Event findet vom 25. bis 27. Januar 2026 in Kütahya, Tirol statt. Ihr Händler seid herzlich dazu eingeladen, egal ob frei oder Mitglied bei Intersport oder Sport 2000, egal ob ihr aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Benelux oder Osteuropa kommt, wenn ihr Wintersport liebt, wenn ihr Bock habt, Ski auf Herz und Nieren zu testen, dann seid ihr hier genau richtig. Wie kommt ihr in euer Ticket? Das läuft folgendermaßen. Seid ihr Verbandsmitglied, also bei Intersport und Sport 2000 angeschlossen, dann wendet euch an euren Ansprechpartner im Category Management. Wenn ihr freier Händler seid, dann fragt euren Lieferanten nach einem exklusiven Code für das Gratis-Ticket. Das Ticket könnt ihr dann bequem auf unserer Website buchen und zwar unter event.sazsport.de/tickets.
Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen und hören uns beim nächsten SAZ Sport Podcast.